NDR Info. Echo des Tages.
Mit folgenden Themen. London will Briten, die aus Spanien zurückkommen, in Quarantäne schicken. Im Zusammenhang mit den Drohmails an zahlreiche Politikerinnen hat es 2 Festnahmen in Bayern gegeben. Und der Streit zwischen den USA und China spitzt sich zu. Nun hat im südchinesischen Chengdu das US-Konsulat schließen müssen. Es begrüßt Sie zum Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5, Christoph Prössel. Die ersten Flughäfen haben längst Möglichkeiten geschaffen, um Urlaubern, die aus dem Ausland zurückkehren, Corona-Tests anbieten zu können. Darüber, ob diese Tests verbindlich sein sollen und vor allem, wer die Kosten übernehmen soll, diskutieren Politiker seit Tagen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, forderte am Morgen auf NDR Info eine Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten wie der Türkei oder Ägypten.
Wenn Leute aus einem Risikogebiet kommen, müssen sie in Quarantäne, es sei denn, sie können einen aktuellen Corona-Test, der negativ ist, vorweisen. Und wir prüfen, ob wir diese Quarantäneregel sogar verschärfen, dass ein zweiter Test in ein paar späteren Tagen notwendig ist. Denn wir wissen ja, dass der Test nur eine Momentaufnahme ist. Deswegen bin ich auch ganz klar für eine Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten.
Ich habe kurz vor der Sendung mit unserer Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Vera Wolfskämpf gesprochen. Ich habe sie gefragt, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hat jetzt angekündigt, dass diese Pflicht kommen soll. Was genau hat er gesagt?
Ja, es soll eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten geben. Dies diene dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger, hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, der Nachrichtenagentur dpa. Und es gehe eben darum, dass Reisende nicht jetzt andere anstecken, wenn sie zurückkommen und neue Infektionsketten auslösen. Und deshalb soll bereits in der kommenden Woche eine Verordnung vorliegen, die diese Pflichttests anordnet.
Ist denn schon klar, wer die Kosten dafür übernehmen soll?
Die Tests sollen für alle Reisenden kostenfrei sein. Also so wie bisher. Die Tests werden übernommen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Und so wie es auch bei den freiwilligen Tests war, sollen die Kosten nicht die Reisenden tragen. Es gab ja aus diversen Richtungen auch die Forderungen, zum Beispiel von der FDP, wer in den Urlaub reist und wer dieses Risiko eingeht, der soll dann bitteschön auch die Kosten für den Test selbst tragen und das nicht der Solidargemeinschaft überhelfen. Auch NRW-Gesundheitsminister Laumann sagte das so oder der Weltärztechef Montgomery. Aber es ist sicherlich die Hoffnung dabei, wenn die Tests kostenlos sind, dass man dann eher auch die Bereitschaft findet, dass die Menschen sie wahrnehmen.
Und um es nochmal ganz deutlich zu machen, es geht jetzt aber nur um die Risikogebiete, oder?
Es geht um die Risikogebiete. Also das Ganze gründet ja auf dem Infektionsschutzgesetz. Und damit können eben Personen verpflichtet werden, sich ärztlich untersuchen zu lassen, wenn sie nach Deutschland einreisen und einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Also es steckte ja die Angst hinter der Frage, können wir denn so eine Pflicht anordnen oder nicht, ob das verhältnismäßig ist. Also man muss immer nachweisen, dass der Eingriff in die persönliche Freiheit, die so ein Zwangstest ja ist, abgewogen wird mit dem Interesse aller anderen, eben gesund zu bleiben und für ihre Sicherheit zu sorgen. Und deswegen ist sozusagen die Beschränkung auf das Risikogebiet da sicherlich ein Punkt, die Verhältnismäßigkeit zu wahren.
Über diese Tests ist ja schon viel diskutiert worden. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren. Ist das ein richtiger Schritt?
Also, dass es Tests geben muss, das hat sich in den letzten Tagen ja auch gezeigt mit den ansteigenden Fallzahlen. Und die Richtung war ja erst einmal freiwillig, die Tests zu lassen, also auch für alle Urlauber, von woher sie auch kommen. Da wird natürlich auf die Selbstverantwortung der Menschen gesetzt. Ob das immer so klappt, ist eine Frage. Deswegen ist verständlich, dass jetzt auch eine Pflicht umgelenkt wird. Die Frage ist aber, wie wird das tatsächlich praktisch funktionieren? Denn bei einem Flugzeug, das aus einem Risikogebiet ankommt, kann man das vielleicht eher kanalisieren und organisieren, dass auch alle Menschen getestet werden. Aber was ist mit denen, die mit der Bahn kommen oder nicht einen Direktflug nehmen oder auch mit dem Auto einreisen? Und da muss dann eben an den Grenzen kontrolliert werden, mehr als nur stichprobenartig. Und es braucht Teststationen, wie in Bayern es sie geben soll, an Hauptbahnhöfen und Grenzübergängen. Und das könnte schon in der praktischen Umsetzung schwierig werden. Und was nützt eine Pflicht, wenn sie dann am Ende nicht durchgesetzt wird? Und was nützt ein Test, wenn er womöglich 2 Tage später ganz anders ausfallen würde, weil dann eben die Infektion ganz anders erkannt werden kann über einen Test. Also das sind, glaube ich, die Hürden, warum auch eine Testpflicht nicht zu einer kompletten Sicherheit führen wird.
Informationen und eine Einschätzung waren das von Vera Wolfskämpf. Mamming in Niederbayern war bislang vor allem für seine Pfarrkirche bekannt. Nun kennt man den Ort für einen großen Ausbruch von Covid-19. Auf einem Gemüsebauernhof haben sich mehr als 170 Personen, vor allem Erntehelfer, mit dem Erreger infiziert. Inzwischen befinden sich fast dreimal so viele Menschen deswegen in Quarantäne. Die bayerische Landesregierung hat als Reaktion darauf schärfere Maßnahmen angekündigt. Und für die Mamminger wurde heute ein Testzentrum eingerichtet, wo sie sich auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus untersuchen lassen können. Andreas Wendleder war für uns dort.
Schon kurz vor der Öffnung der Anlage um 15 Uhr bildet sich eine lange Autoschlange.
Ich bin hier, weil ich den Test für die Arbeit brauche. Ich brauche erst einen negativen Test, dass ich überhaupt wieder arbeiten darf.
Es geht ja auch um das, wenn es in häusliche Quarantäne muss, das ist ja auch nicht schön.
Ich habe keine Angst davor, ich lasse mich testen und fertig. Ich habe in meinem Leben schon viel durchgemacht, das macht mir nichts aus.
In den kommenden Tagen können sich hier Menschen kostenlos auf das SARS-2-Virus testen lassen. Außerdem sollen mobile Teams auch Untersuchungen zu Hause anbieten. Die Ergebnisse könnten für die Bürgerinnen und Bürger der kleinen niederbayerischen Gemeinde noch wichtig werden. Sollten weitere Erkrankungen nicht nur auf dem betroffenen Großbauernhof, sondern auch unter den Bewohnern des Orts festgestellt werden, könnten dem Ort weitere Maßnahmen drohen. Das hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute Vormittag in München nicht ausgeschlossen.
Sollte es sich ausbreiten, müssen wir in den nächsten Tagen dann über weitere Maßnahmen diskutieren. Aber es gibt im Moment noch Anlass zur Hoffnung, dass es anders ist.
Bisher scheint der Covid-19-Ausbruch aber auf dem betroffenen Gemüseanbaubetrieb beschränkt zu bleiben. Von den rund 500 Erntehelfern des Betriebs ist etwa ein Drittel positiv getestet worden. Für die osteuropäischen Beschäftigten und die Betreiberfamilie gilt deshalb eine strenge Quarantäne. Der Großbetrieb wurde mit einem Bauzaun abgesperrt. Ein Sicherheitsdienst überwacht den Hof, wenige hundert Meter außerhalb Mammings. Normalerweise gibt es kaum Kontakt zwischen Erntehelfern und den Einheimischen. Lediglich beim Einkaufen in kleinen Geschäften am Ort und in größeren Discountern im Umland könnte es zu Kontakten gekommen sein. Viele Mamminger werden bereits auf die Situation vor Ort angesprochen. Teilweise fühlen sie sich auch an den Pranger gestellt. Deshalb verspüren manche auch Ärger über die offenbar nicht eingehaltenen Hygieneregeln.
Fast schon vorhersehbar. Die Vorsichtsmaßnahmen werden ein bisschen zu wenig eingehalten. Das haben wir schon gesehen. Ne?
Es ist tragisch und mir tun die Leute leid, weil sie an und für sich nichts dafür können.
Im Ort wird auch bereits über die Ursachen spekuliert. Waren es überfüllte Busse, mit denen die Erntehelfer auf die Felder gebracht wurden, wie manche sagen, oder doch die engen Unterkünfte in den Wohncontainern des Betriebs? Auch die Kontrollen will die bayerische Staatsregierung nochmals verschärfen. Gewerbeaufsicht und Gesundheitsamt sollen große Betriebe wie den Betroffenen zukünftig gemeinsam und vor allem häufiger kontrollieren, kündigt Markus Söder heute an.
Es ist auch so, dass wohl in dem konkreten Betrieb, so ist nach Angaben des Landrats und der Regierung von Niederbayern, das Hygienekonzept kontrolliert wurde. Es handelt sich aber offenkundig um Verstöße. Deswegen muss man jetzt auch entsprechend reagieren.
Auch das maximal mögliche Bußgeld für Betriebe, die gegen die Hygienevorgaben verstoßen, wird erhöht. Verfünffacht auf maximal 25.000 Euro. Außerdem sollen konsequent alle Erntehelfer in den nächsten Wochen getestet werden. Angefangen im Umland von Mamming. Weitere große Ausbrüche hofft Söder so vermeiden zu können.
Wir müssen aufpassen, dass aus vielen, vielen Einzelfällen in Deutschland nicht eine leichte, schleichende zweite Welle wirkt.
Es ist gut einen Monat her, da beendete in Spanien die Regierung die strengen Ausgangssperren. Nun steigen die Infektionszahlen wieder. Virologen machen das Nachtleben für die Ausbreitung verantwortlich. Bisher wurden in Spanien mehr als 272.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Großbritannien hat nun Konsequenzen gezogen. Britische Urlauber, die aus Spanien zurückkommen, müssen in Quarantäne. Aus London berichtet Thomas Spickhofen.
Die britische Regierung will nicht ausschließen, dass auch für Einreisende aus Deutschland oder Frankreich wieder eine Quarantäne verordnet wird. Wir müssen die Lage genau beobachten, sagt Helen Wadley, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium.
Wenn wir sehen, dass die Zahlen in einem Land, für das es im Moment keine Quarantäne gibt, hochgehen, dann müssen wir handeln. Wir müssen das tun, um die Gesundheit der Menschen in Großbritannien zu schützen.
And we have to take action where it is needed to protect the health of people in the UK.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die britische Regierung überraschend wieder eine Quarantäne für Einreisende aus Spanien verhängt, mit nur wenigen Stunden Vorlauf. Wir mussten sofort handeln angesichts der Zahlen, die wir haben, erklärt Außenminister Dominic Raab. Wir haben eine gezielte Entscheidung getroffen. Wir sehen die Schwierigkeiten für Reisende, aber wir mussten diese Maßnahme ergreifen, um zu verhindern, dass die Infektion nach Großbritannien eingeschleppt wird, angesichts des ernsthaften Anstiegs in Spanien. Das hat tausende britische Sommerurlauber in Spanien kalt erwischt. Manche haben Verständnis und gestehen, habe ich schon erwartet, wegen der Zahlen hier. Andere finden es völlig verrückt. Man muss bedenken, dass die Maßnahmen hier in Spanien schon gut sind. Mit Masken, Desinfektionen überall und Händewaschen in den Geschäften. Das ist besser als das, was wir in London haben. Die größten Infektionsherde werden derzeit im Nordosten von Spanien gemessen. Die britische Regierung aber sagt, egal von wo in Spanien ihr kommt, 14 Tage Quarantäne ist Pflicht. Das ist doch nicht richtig, findet José Ramón Bauza, früherer Kommunalpolitiker auf den Balearen und jetzt Abgeordneter im Europaparlament. Wir verstehen die Entscheidung der britischen Regierung nicht. Wir haben ein paar beunruhigende Zahlen aus einzelnen Gegenden, aber die sind besser als in manch anderen europäischen Regionen, für die die britische Regierung keine Quarantäne verhängt hat. Außerdem sei Großbritannien im Moment das einzige Land, das eine Quarantäne für Spanien-Rückkehrer verhänge. Nach Angaben von Reiseveranstaltern haben rund 1,8 Millionen Briten in diesem Jahr einen Urlaub in Spanien geplant. Die Regierung geht trotz der Quarantäne davon aus, dass die Mehrzahl derer, die jetzt schon dort sind, ihren Urlaub wie geplant fortsetzt. Die meisten dürften wohl auch darauf hoffen, dass die Quarantäne ebenso schnell wieder ausgesetzt wird, wie sie eingeführt wurde.
Mindestens 69 Drohschreiben gibt es, die an Politikerinnen, eine Rechtsanwältin und eine Journalistin geschickt worden sind, unterzeichnet mit dem Kürzel NSU 2.0. In mehreren Fällen wurden die Daten der Bedrohten über hessische Polizeicomputer abgefragt. In dem Ermittlungsverfahren um diese Mails hat es heute Festnahmen gegeben. Vor dieser Sendung habe ich mit unserem Korrespondenten Tobias Lübben gesprochen und ihn gefragt, wer da festgenommen worden ist.
Ja, das sind zum einen ein 63 Jahre alter Mann, ein Ex-Polizist aus Bayern. Er wohnt in Landshut zusammen mit seiner 55 Jahre alten Frau und die beiden sind tatverdächtig. Die Polizei hat sie am Freitag vorläufig festgenommen, hat sie befragt, hat auch Datenträger in der Wohnung sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden. Und danach kamen die beiden wieder auf freien Fuß, denn ein Haftgrund bestand eben laut Behörden nicht. Ein Haftgrund wäre gewesen zum Beispiel die Gefahr der Wiederholung oder der Flucht oder der Verdunklung. Das alles haben die Behörden nicht gesehen, deshalb sind die beiden frei.
Ist denn bekannt, wie die Ermittler auf diese beiden Verdächtigen gekommen sind?
Ja, also sie sind wohl keine Unbekannten. Laut Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat er, der Ex-Polizeibeamte, auch einen Blog auf einer rechtspopulistischen Plattform. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gesagt, sie seien in der Vergangenheit schon durch rechtsmotivierte Straftaten aufgefallen. Wir hatten vom HR Gelegenheit, mit einem Opfer dieser Drohschreibenserie zu sprechen. Und auch dieses Opfer kannte also den Namen des Haupttatverdächtigen hier in dem Fall, sagte aber, sie glaubt nicht, dass es der ganz große Fisch ist, denn sie hat auch Schreiben von anderen wohlbekommen oder die sich nicht auf dieses Ehepaar zurückführen lassen. Laut Staatsanwaltschaft geht es bei den beiden zunächst mal um 6 E-Mails.
Das heißt, es ist auch deutlich geworden, dass es nicht diese beiden Tatverdächtigen waren, die all diese Schreiben, die im Gespräch sind, rausgegeben haben.
Ja, zumindest haben die Ermittler dafür noch keine Erkenntnisse. Der Tatverdächtige, der Ex-Polizist selbst, bestreitet es ja, hat es gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gesagt. Hier versucht jemand, die Ermittler auf eine falsche Fährte zu führen. Ich kooperiere vollumfänglich mit den Behörden und habe nichts zu verbergen, stecke nicht dahinter. Ich finde diese Drohmails selbst widerlich. Bei den Drohmails geht es ja mittlerweile schon um rund 70 Mails und Telefaxe. mit solchem ganz schlimmen, volksverhetzenden, bedrohenden, beleidigenden Inhalt. Und ganz offenbar geht es hier bei den beiden, wo es jetzt den Zugriff gab in Landshut, möglicherweise nur um Trittbrettfahrer oder sagen wir mal Ableger, nicht aber um diejenigen, die komplett hinter NSU 2.0 stehen.
Informationen waren das von Tobias Lübben. Das Internet vergisst nicht. Was im Netz steht, ist kaum noch zu löschen. Betroffene haben es trotzdem versucht und sind juristisch gegen Google vorgegangen. Der Bundesgerichtshof hat dazu heute geurteilt. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Auf die Frage, wann darf ein bestimmtes Suchergebnis nicht mehr angezeigt werden, geben die Richterinnen und Richter eine typische Juristenantwort. Es kommt darauf an. Die Interessen von allen Seiten müssen abgewogen werden. Wie stark ist das Interesse desjenigen, der nicht mehr im Netz gefunden werden möchte? Was ist mit der Internetseite, auf der die Informationen ursprünglich auftauchten? Was sind die Interessen der Suchmaschine? Und besonders wichtig, muss nicht im Sinne der Allgemeinheit dafür gesorgt werden, dass bestimmte Dinge noch im Netz zu finden sind? Der Bundesgerichtshof hatte über 2 Klagen zu entscheiden. Eine hat er abgewiesen, die andere hat er zur Klärung dem obersten Gericht der EU vorgelegt. Beim ersten Fall, der Klage eines Mannes aus Hessen, der wollte, dass Google nicht mehr zu bestimmten Presseartikeln verlinkt, entschieden die Bundesrichter, nein, die Artikel dürfen weiterhin im Suchergebnis aufgelistet werden. Der Mann war Geschäftsführer eines regionalen Arbeiter-Samariter-Bundes gewesen. Die Frankfurter Rundschau hatte 2011 online darüber berichtet, dass sein Verband hohe Schulden hatte und dass er sich kurz vorher krank gemeldet habe. Die Bundesrichter wägen ab. Einerseits würde hier zwar über etwas ziemlich Privates berichtet, nämlich über seinen Gesundheitszustand. Andererseits sei die Information darüber sehr allgemein gewesen, so der Vorsitzende Richter Stefan Seiters.
Sie erlaubt keine Rückschlüsse auf die Art der Krankheit. Sie konnte im Gegenteil als krankheitsbedingte Entschuldigung für seine Abwesenheit zur Unzeit sogar auch entlastend verstanden werden.
Und ganz wichtig, die Artikel hätten sich mit den Schulden eines Wohlfahrtsverbandes beschäftigt. Das sei eine für die Öffentlichkeit wichtige Frage gewesen. Außerdem sei noch nicht so viel Zeit vergangen, dass die Sache aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Mannes gesperrt werden müsste, so die Presserichterin des BGH, Dietlind Weinland.
Wenn etwas sehr lange her ist, kann es sein, dass man sagt, jetzt überwiegen die Interessen des Betroffenen. Hier aber muss man sehen, dass es sich um eine wichtige Wohlfahrtsorganisation handelt und dass die damaligen Vorgänge auch heute noch von Relevanz sind. Und daher ist dem Faktor Zeit in diesem Fall keine allzu hohe Bedeutung beizumessen.
Entscheidende Klarstellung des BGH: Die Privatsphäre geht nicht automatisch vor. Die Interessen von allen Seiten müssen abgewogen werden. Was den Bundesrichtern die Entscheidung leicht machte, dass hier die Presseberichte eindeutig korrekt waren. Anders im zweiten Fall. Da gab es Zweifel, ob die Informationen überhaupt stimmten. Geklagt hat ein Paar, das über verschiedene Firmen Anlagemodelle anbietet. Auf einer US-amerikanischen Webseite wurde kritisch über das Paar berichtet. Die Kläger sagen, die amerikanische Seite sei unseriös, würde erst negativ über Unternehmen berichten und dann anbieten, gegen Geld die Berichte zu löschen. Diesen Fall haben die deutschen Richter dem obersten EU-Gericht, dem EuGH, vorgelegt. Der soll entscheiden, wie sich Suchmaschinen verhalten sollen, wenn nicht feststeht, ob die Informationen grundsätzlich stimmen und wann und wie die Suchmaschine Bilder der Betroffenen zeigen darf.
Seit 2014 sind beim Konflikt in der Ostukraine mehr als 13.000 Menschen getötet worden. Nun gibt es eine vage Hoffnung auf Frieden. Dort ist eine Waffenruhe in Kraft getreten, wie schon so oft. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
Der wievielte Waffenstillstand es ist, wissen die meisten schon nicht mehr. Weder auf der Seite, die zum ukrainischen Kernland gehört, noch auf der Seite der besetzten Gebiete. Sie wissen nur, dass sie schon oft enttäuscht wurden. Kaum jemand glaubt daran. Ich glaube es auch nicht. Wie viele Versuche wurden bereits unternommen und am Ende ist nichts daraus geworden, sagt ein Mann aus Donetsk dem Reporter von Rossiya 24. Es bleibe nur die Hoffnung, ergänzt eine Frau, ohne wirklich optimistisch zu klingen. Ich möchte wirklich hoffen und glauben. Die Konfliktparteien haben dieses Mal im Vorfeld konkrete Vereinbarungen getroffen. Schwere Waffen dürfen nicht mehr in den Ortschaften stehen. Drohnen sind verboten. Wer trotz des grundsätzlichen Waffenverbots schießt, soll zur Verantwortung gezogen werden. Dies erklärte der Leiter der Volksmiliz der selbsternannten Republik Donetsk, Sinjenkov, sei allen Soldaten kommuniziert worden. Im Auftrag des Leiters der Volksrepublik Donetsk wurde ein entsprechender Erlass veröffentlicht, der allen Abteilungen und jedem Soldaten zugestellt wurde und den alle unterschreiben mussten. Leider erklärte seinerseits am Vormittag der Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Kravchenko, hätten sich nicht alle daran gehalten. Kurz nach Mitternacht seien ukrainische Stellungen beschossen worden. Und um 9 Uhr morgens hat der Feind in der Gegend, die von der 79. Panzerbrigade kontrolliert wird, 3-mal aus leichten Panzerbüchsen geschossen und Minen verlegt. Vorwürfe, die von Seiten der von Russland unterstützten Separatisten scharf zurückgewiesen werden. Von einer Provokation ist die Rede, die die Lage destabilisieren solle. Die Schuldzuweisungen und gegenseitigen Drohungen zeigen, wie fragil auch dieser Waffenstillstand ist, der zudem auch noch in der Ukraine selbst auf Widerstand stößt. Kritiker wollen heute erneut gegen die Ostukraine-Politik von Präsident Selenskyj protestieren, die aus ihrer Sicht viel zu naiv und viel zu russlandfreundlich ist. Einen echten Frieden, sagt Stanislav Fedorchuk, von der Bewegung Widerstand gegen die Kapitulation könne es nur geben, wenn Russland seine Soldaten abziehe. Es liegt auf der Hand, dass die russische Aggression real ist und die lahmen diplomatischen Maßnahmen, die das Präsidentenbüro ergreift, diese Aggression nicht stoppen können. Russland bestreitet dagegen, Teil des Konfliktes zu sein und müht sich um den Ruf des Vermittlers. Als solcher, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, habe man keinen Einfluss darauf, ob der neue Waffenstillstand von Dauer sei. Das aber wäre die Voraussetzung dafür, um auf dem Weg zur Beilegung des Krieges im Minsker Friedensprozess ein paar Schritte weiterzukommen.
Die Lage im westafrikanischen Mali beunruhigt die Region. Der Konflikt zwischen der Regierung und der Protestbewegung M5 eskaliert. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Schon 2-mal haben die Staaten der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS in diesem Monat versucht zu vermitteln, bislang ohne Erfolg. Heute versuchten sie es ein 3. Mal per Videokonferenz. Doch die Forderungen der Opposition sorgen dafür, dass die Chancen für einen Kompromiss weiterhin eher gering sind, wie unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet.
Die Protestbewegung M5 fordert den Rücktritt von Präsident Keita. Sie wirft ihm Korruption und Wahlmanipulation vor. Außerdem habe er seit seinem Amtsantritt 2013 wenig zur Verbesserung der schlechten Sicherheitslage im Zentrum und Norden Malis beigetragen. M5 ist ein Bündnis aus Zivilgesellschaft, Opposition und religiösen Führern. Einer unter ihnen ist der Star der Bewegung, der 66-jährige Imam Mahmoud Diko. Er schafft es, die Massen zu mobilisieren und bezeichnet sich selbst als moralische Instanz der Protestbewegung. Zu seinen politischen Ambitionen sagt er wenig. Für viele gilt er als ein geschickter Rhetoriker, integer, der mit dschihadistischen Gruppen verhandeln könnte. Kritiker sehen ihn als Hardliner, der sich in Saudi-Arabien ausbilden ließ, und nennen ihn den Ayatollah von Bamako. Weil es zwischen Präsident Keita und der Protestbewegung bisher zu keiner Lösung gekommen ist, trafen sich heute per Videokonferenz die 15 Regierungschefs der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS zu einem Krisengipfel. Bereits am vergangenen Donnerstag waren 5 Staatschefs zu Gesprächen in Malis Hauptstadt Bamako angereist, um zwischen der Regierung und der Protestbewegung zu vermitteln. Bislang ohne Erfolg. Auf dem virtuellen Krisengipfel forderten die Staatschefs laut Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP den Rücktritt von 31 gewählten Abgeordneten, deren Wahl bei den Parlamentswahlen im Frühjahr für Kritik gesorgt hatte. Außerdem drohte die ECOWAS Gegnern ihrer Pläne für Mali mit Sanktionen. Einen Sanktionsplan wollen sie noch vor Ende der Woche vorlegen. Den erneuten Vorschlag, eine Einheitsregierung unter Einbindung der Opposition und Vertretern der Protestbewegung zu formen, hatten die Regierungskritiker bisher abgelehnt. Sie wollen, dass Präsident Keita geht, doch weder er noch die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft sehen das als verhandelbar an. Die Protestbewegung hat wegen des muslimischen Opferfestes Ende der Woche erst einmal eine Pause auf den Straßen angekündigt. Ab dem 3. August wollen sie weitermachen. Experten sagen, die anhaltende politische Krise in Mali könnte den Terroristen im Land weiter in die Hände spielen. Malis Sicherheitslage ist wichtig für die Stabilität in der Region. Schon längst haben sich Terror und Gewalt über Landesgrenzen hinweg ausgebreitet. Experten warnen vor einem Epizentrum des Dschihadismus in Westafrika.
Es ist eine Auseinandersetzung nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Die USA haben ein Konsulat im chinesischen Chengdu schließen müssen. Zuvor hatte die US-Regierung das chinesische Konsulat im texanischen Houston schließen lassen. Und beide Regierungen geben sich gegenseitig die Verantwortung für die Zuspitzung dieses Streits. Steffen Wurzel berichtet.
Das ganze Wochenende über wurde eingepackt und abtransportiert. Immer wieder verließen Lastwagen und Autos mit Diplomatenkennzeichen das Konsulatsgelände im Süden von Chengdu. Heute früh, um kurz nach sechs, wurde die amerikanische Flagge eingeholt. Am Vormittag waren Fotografen und Kamerateams der Staatsmedien dabei, als chinesische Polizisten die amerikanischen Hoheitszeichen an der Außenmauer des Gebäudes verhüllten. Damit ist das US-Generalkonsulat in Chengdu nun offiziell geschlossen, nach 35 Jahren. Angeordnet hatte das am Freitag die chinesische Staats- und Parteiführung in Peking. Betroffen ist offenbar auch ein Büro der US-Landwirtschaftsbehörde, das auf dem benachbarten Gelände des deutschen Generalkonsulats in Chengdu liegt. Dutzende amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten müssen China nun verlassen. Außerdem verlieren mehr als 100 chinesische MitarbeiterInnen ihren Arbeitsplatz. Eine Mitarbeiterin berichtete dem ARD-Hörfunk von entsprechend schlechter Stimmung unter den Ortskräften. Sie verhandle zwar gerade über eine Abfindung, aber nun einen neuen Job zu finden, als jemand, die vorher für die US-Regierung gearbeitet habe, das sei angesichts der politisch aufgeladenen Stimmung in China gerade sehr schwierig. Heute Vormittag haben die Mitarbeiter das US-Konsulatsgelände gemäß der chinesischen Anforderungen geräumt, sagte Regierungssprecher Wang Wenbin in Peking. Das US-Generalkonsulat in Chengdu wurde geschlossen, chinesische Behördenmitarbeiter haben das Gebäude betreten und die Kontrolle übernommen. Dass die kommunistische Führung die US-Vertretung in der 15 Millionen Einwohnerstadt Chengdu hat schließen lassen, ist eine Reaktion. Und zwar darauf, dass zuvor die US-Regierung das chinesische Konsulat im texanischen Houston schließen ließ. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld für die Eskalation. Dass sich unsere Beziehungen zu den USA nun so sehr verschlechtern, das haben wir uns natürlich nicht gewünscht, sagte dieser 63-jährige Rentner aus Chengdu der Nachrichtenagentur Reuters. Das war eine wechselseitige Reaktion auf den Schritt der Amerikaner. Also ich halte das alles für sehr bedauerlich. Politische Beobachter sind sich weitgehend einig. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den USA sind so schlecht wie nie, seit 1979. Damals nahmen beide Seiten erstmals offizielle Beziehungen auf. Inzwischen haben sich China und die USA in fast keinem Bereich mehr etwas zu sagen. Der Wirtschafts- und Handelskrieg bleibt ungelöst, Corona-bedingt findet fast kein wissenschaftlicher oder kultureller Austausch mehr statt und auch touristische und dienstliche Reisen sind angesichts geschlossener Grenzen bei Null.
Sie machen Sänger zu Stars, die Billboard-Charts, vor 80 Jahren zum ersten Mal veröffentlicht. Bis heute der Traum jeder Band, die noch in der Garage übt, es auf Platz 1 der Charts zu schaffen. I pull up, step in the kitchen, let's go.
Da, wo er heute ist, war er schon vor 80 Jahren. Seit Wochen hält sich Rapper DaBaby mit seinem Track Rockstar an der Spitze der internationalen Charts. Und wer kennt schon den Song I'll Never Smile Again von Tommy Dorsey und einem Sänger namens Frank Sinatra. Doch er war die erste Nummer 1 der ersten Billboard-Charts im Juli 1940. Das New Yorker Magazin Billboard erstellte am 27. Juli die erste Top 10 und erschuf die Charts, zu Deutsch die Hitparade.
I think it's relevant.
Im Rückblick interessant, meint George Flanagan, Besitzer des Plattenladens Rough Trade in Brooklyn. Es ist wichtig und interessant zu sehen, was in bestimmten Zeiten auf Platz 1 stand.
Historical relevance there that I appreciate.
Liebe nicht, aber Platten können die Fans kaufen und genau dafür sind die Charts auch da, sagt Musikexperte Flanagan.
So much of it back then was,
damals hatte das einen großen Einfluss auf die Verkäufe von Platten in den Läden von Manhattan.
We definitely saw that impact.
Aber das war es auch, sagt Flanagan.
Personally, it never spoke to me.
Persönlich hätten ihm die Charts nie was gesagt. Vielleicht etwas unromantisch, denn es waren schon oft Songs, die Geschichte geschrieben haben. Friends just can't be fly. Doch genauso wenig wie das Billboard-Magazin ein Musikmagazin ist, genauso wenig haben die Charts automatisch was mit Qualität zu tun. Für Musikjournalist und DJ Matthias Röckel sind die Billboard-Charts nicht mehr als ein Marketingspiegel.
Wenn ich an Billboard denke, denke ich an Statistiken, an Verkaufszahlen, aber nicht an einen Künstler, der unglaublich innovativ ist und von der breiten Masse zum Beispiel dann auch oft übersehen wird.
Antje Passenheim berichtete aus New York. Mein Name ist Christoph Prössl. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info.